Zielgerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig.
Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wegen der Corona-bedingten Spielpause der dritten Liga habe ich begonnen, Texte von Autoren vorzulesen, die sich mit dem Thema Eintracht bzw. Fußball beschäftigen. Ich setze dies in loser Reihenfolge fort. In dieser Folge hört ihr einen Text von Till Burgwächter aus dem Buch Blau-Gelb-Sucht, herausgegeben von Axel Klingenberg im Verlag Andreas Reifer. Wenn ihr dieses Buch noch nicht haben solltet, findet ihr einen Link zum Online-Shop des Verlags sowohl in den Infos zu dieser Folge als auch auf der entsprechenden Seite zu dieser 26. Folge auf www.gegengerade-podcast.de. Alle Infos zum Herausgeber findet ihr unter www.axel-klingenberg.de. Abteilung Rollentausch von Till Burgwächter. Aus dem Buch Blau-Gelb-Sucht, ein Eintracht-Braunschweig-Fanbuch, herausgegeben von Axel Klingenberg im Verlag Andreas Reifer. Anders als bei sterilen Fußballclubs aus der Retorte, bei denen jede Entscheidung den Verein betreffend über den Schreibtisch eines gelangweilten Milliardärs und/oder Vorstandsvorsitzenden geht, der dann per Münzwurf über die Schicksale von menschenähnlichen Lebensformen, vulgo Spieler, richtet, gibt es bei ordentlichen Traditionsclubs eine Menge Mythen und Legenden. Dort, wo es in den Fluren zu den Umkleidekabinen noch nach Franzbranntwein und Zigarettenqualm duftet, wo wichtige Entscheidungen in der Vereinskneipe bei schwarz gesoffenem Deckel unter dem Tresen beschlossen werden, per Handschlag, wie unter echten Männern. Und so ranken sich auch um Eintracht Braunschweig diverse Geschichten aus der Schattenwelt. Eine davon besagt, dass sich der mächtige VW-Konzern in den 90ern nicht beim Nachbarn Wolfsburg, sondern in der Löwenstadt im großen Stile einkaufen wollte. Beide Teams dümpelten damals zwischen Regionalliga und Niemandsland herum. Erst als die Braunschweiger Verantwortlichen mit heroischer Geste ablehnten, wandte sich der Großinvestor der grün-weißen Trümmertruppe vor der eigenen Haustür zu und blies den Dorfverein zu einem Club mit zwischenzeitlich europäischen Ambitionen und der Attraktivität einer Fusselbürste auf. Doch man stelle sich vor, die Gespräche wären anders verlaufen und unser Eintracht hätte dem schnöden Mammon aus der ehemaligen Stadt des KDF-Wagens nachgegeben. Eine theoretische Rückschau. 25. Mai 1991. Im Hinterstübchen von Connys wird der Deal zwischen den Verantwortlichen von VW und Eintracht bei Brathähnchen und Korn beschlossen. Der BTSV erhält als erste Anzahlung 10 Millionen D-Mark bar auf die Kralle, um das schwächelnde Team aufzurüsten und aus der Regionalliga zu führen. Als erste Amtshandlung wird der gerade erst verpflichtete Trainer Werner Fuchs entlassen, weil er zu wenig Glamour verströmt. Stattdessen übernimmt Uwe Erkenbrecher, ein ausgewiesener Kenner der Szene, mit unglaublichen 24 Bundesliga-Einsätzen, ein Tor, weiß er genau, was die Eintracht jetzt braucht. 3. August 1992. Der Aufstieg in die zweite Liga ist geschafft. Das gesamte Stadion freut sich auf das erste Heimspiel gegen Darmstadt 98. Das ist der Geruch der großen, weiten Fußballwelt. Endlich finden die Auswärtsspiele nicht mehr innerhalb des Oker-Umflutgrabens statt. Vor allem in der Südkurve herrscht unter den Anhängern große Aufregung. Da dieser Bereich des Stadions seit geraumer Zeit kurz vor dem endgültigen Verfall steht, hat sich hier eine bemerkenswerte Flora und Fauna angesiedelt. Ob Eichhörnchen, Wildschwein oder Dachs, die Südtribüne steht wie ein Mann hinter Eintracht. Irgendein wichtiger Volkswagen-Manager erklärt nach dem Match, dass die Tribüne saniert wird. Der mittlerweile dort heimisch gewordene Lederlaufkäfer muss trotz seines eigentlich recht passenden Namens umgesiedelt werden. 16. März 1994. Eintracht ist fest in der zweiten Liga etabliert. Die ersten Fans fordern den UEFA Cup. Kein Problem mit dem neuen Trainer Dreigestirn Eckart Krauzon, Gerd Zickzack-Roggensack und Willi Reimann, die sich in den nächsten Jahren in lockerer Reihenfolge abwechseln werden. Sollten mal alle drei verhindert sein, übernimmt aushilfsweise noch einmal Erkenbrecher. Die Konkurrenz blickt halb neidisch, halb fassungslos auf diese geballte Fußball-Prominenz-Power. Hätte auch noch die Verpflichtung des Mittelfeldakteurs Lothar Matthäus geklappt, die Mitbewerber hätten freiwillig die Waffen gestreckt. Lothar aber spricht mit seinem alten Kumpel Paul Breitner über den möglichen Wechsel in die Ogerstadt und kaut sich anschließend lieber selbst die Achillessehne durch. 16. Mai 1997. Erste Liga, wir kommen! Nach über 10 Jahren kehrt die Eintracht dahin zurück, wo sie laut Gründungsbeschluss seit 1963 hingehört, in die Bundesliga. Auf dem Altstadtmarkt stehen 4000 fanatische Schichtarbeiter und jubeln Trainer Jürgen Röber und seinem Star-Ensemble zu. Irgendein anderer VW-Manager als vorhin, der zu tief ins Sektglas geschaut hat, verspricht den Braunschweigern, die Vorherrschaft des FC Bayern München innerhalb der nächsten 5 Jahre zu brechen. Vor purer Begeisterung fliegen blau-gelbe Radkappen wie Frisbee-Scheiben über den Platz. 16. Mai 1998. Eintracht kann sich mit Mühe und Not in der Bundesliga halten. Die Trainerikonen Uli Maslow und Benno Möhlmann bieten all ihr Können auf, mit anderen Worten, das Team rettet sich selbst. Bei einer eilig einberufenen Krisensitzung vor einem Kiosk in der Vorwerkssiedlung beschließt der VW-Sportvorstand, dass es so nicht weitergehen kann. Ein neues Stadion muss her, um den kommenden Top-Club angemessen zu repräsentieren. Die Planungsphase beginnt. 2. November 2000. Sportlich geht es aufwärts. Die Eintracht kann sich in der Saison 2000-2001 durch die Teilnahme am Intertoto-Cup, den UEFA-Fairness-Quotienten und weitere undurchsichtige Mauscheleien ins internationale Geschäft mogeln, trifft auf den ungarischen Vertreter Salgyersgyi Torna Egilid Football Club und scheidet im Rückspiel vor 5500 begeisterten Anhängern, hauptsächlich Schülerfreikarten, an der Hamburger Straße nur knapp aus. Bei VW heißt es, in der neuen Arena wäre das nicht passiert. Die Planungsphase läuft. Als Standort ist kurz der Schlosspark im Gespräch, der wird aber als zu zentral verworfen. Außerdem möchte man die schönen Parkanlagen im Herzen der Stadt nicht zerstören. 3. April 2003. Es ist geschafft. Eintracht Braunschweig hat sich endlich wieder im Oberhaus etabliert. Das Team um Neukapitän Stefan Effenberg, zwar kein Breitner oder Matthäus, aber immerhin, erreicht Jahr für Jahr die Plätze 8 bis 11 in der Bundesliga. Einzig der Zuschauerschnitt bereitet den Verantwortlichen ein wenig Sorge. Obwohl immer wieder Stars für das Team oder die Trainerbank gekauft werden und die neuen Fanclubs Forsfelder Löwenpower, Tatzentussis Groß Tülpstedt mit großzügigen Spenden aus der Kaffeetasse des Autobauers gesponsert werden, begleiten kaum 200 Anhänger die Löwen auf ihre Auswärtsfahrten. Und bei den Heimspielen herrscht eine Stimmung wie auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt. VW beschließt das einzig Richtige, die teuerste Werbeagentur des Landes wird angeheuert, um dem Verein mittels Corporate Identity Benchmarking und anderer toller Fremdwörter ein sympathisches neues Gesicht zu geben. Beim nächsten Auswärtsspiel sind 139 Fans in Stuttgart dabei. Dafür ist der Entwurf der neuen Arena fertig. Kostenpunkt rund 400 Millionen Euro. Exklusive der Umholzung des Querumer Forstes, wo das neue UFO landen soll. 24. August 2006. Fremde Menschen liegen sich in den Armen. Die Stimme von Eintracht-Präsident Glogowski zittert noch stärker als sonst. Es ist tatsächlich vollbracht. Die neue Arena in Querum ist fertig und wurde nur rund doppelt so teuer wie geplant. Dafür ist der futuristische Bau in Form eines VW-Käfers nach allen vier Seiten hin verglast, besitzt 400 Logen und keine unbequemen Stehplätze mehr, besteht komplett aus Nichtraucherzonen und weist eine positive CO2-Bilanz auf. Bei der Verabschiedung aus der alten Bruchbude an der Hamburger Straße lässt irgendein VW-Angestellter die Bombe platzen. Als neuer Trainer, Manager und Facility Manager ist niemand geringer als Felix Magath verpflichtet worden. Um dem faulen Millionärspack, also den Spielern, nicht dem Vorstand von VW, mal ordentlich Beine zu machen. Ab jetzt, so blubbert es aus dem Armani-Anzug heraus, brechen für Eintracht Braunschweig endgültig goldene Zeiten an. 11. Mai 2007. Magath hat den Kader in den letzten Monaten ein wenig umgestellt. Unter anderem wurden die kompletten Nationalmannschaften von Nepal und San Marino sowie die Regionalauswahl von British Columbia ge- und wieder verkauft. Lohn der Mühen? Eintracht rettet am letzten Spieltag mit einem 2:1 Kantersieg gegen Bochum den Klassenerhalt. Magath, der sich mittlerweile nur noch mit Seine Majestät ansprechen lässt, kündigt an, künftig andere Seiten aufzuziehen. 18. Mai 2008. Magath verzichtet nun ganz auf einen festen Kader, sondern leiht sich von den Ersatzbänken der Konkurrenz zusammen, was er für das jeweils nächste Match so braucht. Dabei werden die gemieteten Kurzzeitspieler natürlich deutlich unter Tarif bezahlt und haben kein Anrecht auf eine warme Dusche, Mahlzeit oder irgendwelche anderen Menschenrechte. Sein Kommentar: Geht bei VW ja auch, warum also nicht bei uns? Wieder kann sich Eintracht vor dem Abstieg retten. 16. Juli 2008. In einem Hinterzimmer in der Frankfurter Kneipe zum lustigen Ulsas treffen sich die Vertreter der anderen 17 Clubs zu einem Frühschoppen. Nach einigen runden Handkäs mit Musik kommt Uli Hoeneß eine witzige Idee. Warum nicht mal wieder die Braunschweiger Meister werden lassen? So wie 1967. So völlig aus dem Nichts. Damit würde man der Wettmafia ein Schnippchen schlagen und die Liga interessant halten. Aufgrund des gestiegenen Sauermilch-Käsepegels stimmen alle begeistert zu. 23. Mai 2009. Ganz Fußball-Deutschland reibt sich verwundert die Augen. Ist das wirklich Felix Magath, der da die Meisterschale in den Braunschweiger Abendhimmel reißt? Ja, er ist es. Vor fast ausverkauftem Haus feiert die, nennen wir sie mal Mannschaft, den Überraschungskuh. Irgendein neuer Manager von VW erklärt im Sportstudio, dass Bayern München oder der BVB für das Erfolgsteam aus Niedersachsen kein Maßstab mehr wären. Unter Manchester United oder dem FC Barcelona würde man es nicht mehr machen. 26. Oktober 2010. Nach einer mittelmäßigen Saison, drei Trainerwechseln und dem frühen Ausscheiden aus der Champions League ist die Euphorie ein wenig verflogen. Im DFB-Pokal-Achtelfinale wollen heuer nicht mal 6.000 Fans das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen sehen. Die Fanclubs lösen sich schneller auf als Vitamintabletten in der Grippesaison. Der VW-Vorstand hockt kopfschüttelnd in seiner Loge im Querumer Forst und schmiedet bei Hummer, Lachs und Krombacher neue Pläne. Das Ergebnis der Beratungen? Eintracht Braunschweig darf weitermachen, allerdings im alten Stadion und nur als zweite Frauenmannschaft. Dafür wird der MTV Gifhorn oder wahlweise Wolfenbüttel als neues starkes Team aufgebaut und irgendwann einfach in Eintracht Braunschweig umbenannt. Bei einem Investitionsvolumen von rund 1 Milliarde dürfte der Club in 10 Jahren wieder an die Pforten der Bundesliga klopfen. Vielleicht gemeinsam mit Hoffenheim, Al-Shahab 2, ehemals 1860 München und RB Leipzig? Derweil feiert der komplett verarmte, aber freie VfL Wolfsburg in der Regionalliga Nord mit erfrischendem Offensivfußball einen Erfolg nach dem anderen. Irgendwann, so meint Jungtrainer Thorsten Schrauber-Lieberknecht, könne man vielleicht sogar einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Die treuen Fans, die seit vielen Jahren auch bei schlechtesten Leistungen und miesestem Wetter in Scharen ins Stadion am Elsterweg pilgern, hätten es jedenfalls verdient. Soweit also Abteilung Rollentausch von Till Burgwächter aus dem Buch Blau-Gelb-Sucht. Hier nochmal der Link zum Herausgeber des Buchs www.axel-klingenberg.de sowie zum Verlag www.verlag-reifer.de mit Doppel-F. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch bei der nächsten Lesung wieder dabei. Tschüss, macht's gut!